Auf Radio Lore hören Sie nun die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Unser Thema diesmal: Resettlement von Flüchtlingen. Resettlement bedeutet so viel wie Neuansiedlung. Das heißt im Fall der Flüchtlinge, besonders schutzbedürftige Menschen bekommen die Möglichkeit, eine neue Heimat zu finden. Als besonders schutzbedürftig gelten zum Beispiel Flüchtlinge, die Folter oder Gewalt erfahren haben. Geflüchtete, die besonders dringend einer medizinischen Behandlung bedürfen. Und Kinder und heranwachsende Flüchtlinge, die besonderen Risiken ausgesetzt sind. Nina Klofatsch vom Münchner Flüchtlingsrat erklärt, worum es beim Resettlement geht.
Resettlement ist eine Möglichkeit, die Flüchtlingsproblematik anzugehen. Es ist ein legaler Zugang, der Geflüchteten weltweit ermöglicht wird, der allerdings auch an Voraussetzungen geknüpft ist. Also es gibt aufnahmebereite Staaten, die sich eben bereit erklären, Geflüchtete, die aus ihrem Heimatland bereits geflohen sind und sich in einem sogenannten Erstzufluchtsstaat befinden, aufzunehmen. Es setzt eben da an, dass die Perspektive in dem Erstzufluchtsstaat quasi nicht vorhanden ist und eine Rückkehr in das Heimatland auch nicht möglich ist. Und genau an dem Punkt greift eben Resettlement, was ja übersetzt auch Neuansiedlung bedeutet.
Nina Klofatsch vom Münchner Flüchtlingsrat. Sie leitet dort das Projekt Save Me. Bei dem Projekt geht es darum, Flüchtlinge zu unterstützen, die im Zuge des Resettlements nach München kommen. SaveMe bringt ehrenamtliche Patinnen und Paten mit den Flüchtlingen zusammen. In München startete vor 10 Jahren auch die Kampagne SaveMe, die dann bundesweit Nachahmer fand. Mehr zur Entstehung von SaveMe hören Sie gleich. Außerdem haben wir noch folgende Beiträge in dieser Sendung. Wie funktionieren die Patenschaften im Rahmen des Projekts SaveMe? Welche Schwierigkeiten gibt es? Und wie ist der aktuelle Stand des Projektes? Was kann eine Flüchtlingspatin erzählen, die über Save Me in Kontakt mit einer jungen Afghanin kam und die sie jetzt betreut? Wie hat ein Geflüchteter, der mit Hilfe des Resettlement-Programms nach Deutschland kommen konnte, die Situation erlebt und wie geht es ihm heute? Am Mikrofon in der nächsten Stunde begleitet sie Katrin Südow. Zunächst zu der schon erwähnten Kampagne Save Me. Einer ihrer Gründer ist Matthias Weinzierl. Er ist bereits seit den frühen 90er Jahren aktiv in der Flüchtlingsarbeit. Unter anderem war er lange Zeit beim Bayerischen Flüchtlingsrat. Aktuell gehört er dem Vorstand von Bellevue di Monaco an. Es handelt sich dabei um ein Wohn- und Kulturzentrum im Herzen der Stadt, das geflüchtete und interessierte Münchnerinnen und Münchner zusammenbringen will. Stefanie Jakob hat mit Matthias Weinzierl gesprochen.
Matthias, wie kam es dazu, dass du dich mit dem Thema Resettlement beschäftigt hast?
Kam so, dass wir von den Münchner Kammerspielen das Angebot bekommen haben, bei einer inhaltlichen Veranstaltung als Bayerischer Flüchtlingsrat mitzuwirken. Und wir hatten in der Vergangenheit da schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man da nicht mit einer klaren Vorstellung rangeht. Und zu der Zeit hat sich ergeben, dass mein Kollege, der Stefan Dünnwald, auch beim Bayerischen Flüchtlingsrat, bei einer Veranstaltung in Augsburg war. Es war so eine Veranstaltung, wo darüber überlegt worden, was kann man eigentlich noch machen? Die Grenzen sind dicht, die Leute kommen nicht mehr. Wie kann man denn zusätzliche Zugänge schaffen, dass Menschen hier Schutz finden? Also die Behauptung, die quasi im Raum stand, die die Politik behauptet hat, war, das Boot ist voll. Es sind so viele Menschen da, wir können keinen mehr aufnehmen. Und wenn wir noch einen aufnehmen, dann geht die Bevölkerung auf die Barrikaden. Und wir haben gesagt, das halten wir für Mumpitz. Ganz im Gegenteil, wir glauben, dass die Bevölkerung weit der real existierenden Politik voraus ist und dass die Bereitschaft von Menschen, hier Leute, die Schutz brauchen, aufzunehmen, deutlich größer ist, als das behauptet wird. Und wir wollten den Gegenbeweis antreten, zu sagen, okay, wir zeigen euch, dass die Kommunen bereit sind, Leute aufzunehmen. Und da sind wir auf diese Möglichkeit gekommen, die der UNHCR als Programm aufgelegt hat, nämlich dieses Resettlement, das besagt, dass man Menschen aus Krisengebieten direkt in ein Aufnahmeland bringt und die Leute dort ankommen mit einem vollwertigen Status, sprich, die kommen an und sind schon anerkannte Asylbewerber, besser gesagt anerkannte Flüchtlinge. Und da war die Idee, okay, lass uns daraus eine Kampagne machen. Und wir wollten das an einem ganz konkreten Beispiel festmachen, nämlich an der Landeshauptstadt München. Die hat in dem Jahr ihre 850-Jahr-Feier gefeiert. Wir schreiben das Jahr 2008 und wir haben gesagt, okay, lass uns eine Kampagne machen. Erste Ziel der Kampagne war, wir wollen 850 Münchnerinnen und Münchner finden, die sich öffentlich mit ihrem Gesicht zu diesem Ziel bekennen, also sagen, ja, ich bin dafür, dass Menschen hier aufgenommen werden und würde mich sogar bereit erklären, wenn die kommen, in irgendeiner Form so eine Patenschaft zu übernehmen, heißt die Leute hier beim Ankommen zu unterstützen. Und das andere klare Ziel war, dass wir den Münchner Stadtrat dazu bringen wollten, dass er einen Beschluss fasst, die Stadt München sich bereit erklärt, 850 geflohene Menschen zusätzlich aufzunehmen. Und beides ist uns gelungen.
Also Beweis erbracht, würdest du sagen?
Ja, noch viel mehr. Also das war ganz am Anfang. Wir haben das in Form einer Gala in einer der Probenbühne von den Kammerspielen haben wir das damals gemacht. Und begleitet war diese Gala von eben dieser Kampagne, wo wir dann uns andere Organisationen ins Boot geholt haben, unter anderem den Münchner Flüchtlingsrat, Bayerischer Flüchtlingsrat. Ich glaube, wir haben auch die Lichterkette dazu geholt. Also wir haben so ein Bündnis geschaffen und haben dann einfach angefangen, ganz klassisch eine Homepage zu machen, in der sich die Leute einfach eintragen konnten, ihr Foto hochladen konnten, Zitat dazu schreiben konnten und haben dann so innerhalb kürzester Zeit eben ganz viele Leute zusammengetrommelt und das Ding an den Start gebracht.
Und das ist auch schon die Entstehungsgeschichte von Save Me.
Genau, also der Titel ist auf meinen Mist gewachsen. Ich glaube, das Lied von Queen, Save Me, ist uns da bei einer Morgenbesprechung in den Kopf geschossen. Würde ich vielleicht jetzt nicht mehr so nennen, aber damals ging es uns halt auch darum, dass wir was ganz Klares und Einfaches haben wollten und auch bewusst was Positives. Also wir wollten eine Kampagne für was machen und nicht gegen was und das erschien uns als was gefehlt hat und was ganz wichtig ist, dass man das einmal probiert.
Gab es denn Hindernisse und wenn ja, welche bei der Gründung der Kampagne?
Also, es ist jetzt einmal nicht die innovativste und progressivste Kampagne, die man sich in dem Bereich Flucht und Migration vorstellen kann, weil da sind schon eine Menge Pferdefüße dabei. Weil wenn man Resettlement genauer unter die Lupe nimmt, dann muss man sich fragen, wer wählt aus, nach welchen Kriterien, was sind die Kriterien? Und ist es nicht vielleicht auch ein bisschen shabby, das sind Leute, die hängen irgendwie am Rand von einem Krisengebiet fest und dann kommt man von außen und sucht sich dann so gnadenrechtsmäßig irgendwie ein Handverlesen, eine kleine Gruppe raus und der Rest hat einfach Pech gehabt. Also ist das, widerspricht das nicht der großen Forderung, die ja die Flüchtlingsbewegung immer schon, jeder hat das Recht selbst zu entscheiden, wo er hingeht, Freizügigkeit, das sind ja alles Themen, die damals zumindest irgendwie in der Debatte noch viel präsenter waren, als sie heute sind und da mussten wir wirklich sehr, sehr viel diskutieren und haben uns auch ordentlich gerade mit, eigentlich eher mit den eigenen Leuten gestritten.
Welche Erfolge hat Save Me in seiner Anfangszeit erzielt?
Wenn ich die Erfolge von Save Me aufzählen soll, dann zum einen sicherlich, dass es uns gelungen ist, eine ganze Reihe von Städten dazu zu bringen, solche Beschlüsse in ihren kommunalen Gremien durchzuführen, dass sich diverse Städte in Deutschland bereit erklärt haben, zusätzlich Menschen aufzunehmen, was jetzt erstmal was Symbolisches ist, aber das ist durchaus wichtig. Dann, wenn ich das erstmal konkret für München als Erfolg definieren darf, die Stadt München hat eine Stelle geschaffen, erstmal glaube ich 2/3 Stelle, mittlerweile ist es glaube ich eine Vollzeitstelle, wo genau diese Aufgabe, die Save Me formuliert hat, mit gefördert und unterstützt wird, nämlich hier ein Patenmodell aufzubauen und aufrechtzuerhalten, das den neu hinzukommenden Geflohenen irgendwie Unterstützung anbietet. Das finde ich ganz, ganz großartig. Es gibt bundesweit eine Reihe von Gruppen, die bis zum heutigen Tag aktiv sind. Wie viele das sind, weiß ich leider nicht, weil ich das nicht mehr mitverfolgt habe. Aber es gab mal eine Zeit, da hat es wirklich deutschlandweit Save-Me-Gruppen gegeben, die sich auch bundesweit vernetzt hatten. Insofern, glaube ich, war es ein ganz wichtiger Beitrag, auch einfach dieses Thema zu pushen. Und ich glaube, es dürfte auch eine zweite Auflage geben. Wäre nicht verkehrt.
Die Kampagne wurde 2008 gegründet. Nun bist du ja nicht mehr an der Kampagne beteiligt. Kannst du dennoch etwas dazu sagen, ob und was sich seit 2008 an der Arbeit bzw. am Fokus von Save Me geändert hat?
Die Kampagne, glaube ich, gibt es in der Form nicht mehr. Insofern ist es schön, dass es in München quasi geschafft wurde, dass eine Stelle bis zum heutigen Tag existiert, die sich um Geflohene, die im Rahmen von Resettlement nach München kommen, kümmert. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige und großartige Arbeit. Es gab mal eine Kritik, die ich vielleicht in dem Fall ganz wichtig finde, weil sie vielleicht sagt, um was es unter Umständen auch gehen könnte in dieser ganzen Geschichte Save Me und wie die aktuelle Situation ist. Damals wurde gesagt, es geht doch nicht anders, dass da so eine kleine Gruppe kommt und die kriegt alles, die wird unterstützt, die wird bei der Wohnungssuche unterstützt, die haben gleich einen Status, wenn sie kommen. und kriegen gleich Integrationskurse, dürfen einen Deutschkurs besuchen und kriegen auch noch irgendwie über Paten Unterstützung und dann laufen die los. Und was ist denn mit den anderen, die in den Unterkünften sitzen und bei denen sich nichts tut, die auf ihren Bescheid warten, im Verfahren stecken und irgendwie nicht gefördert werden und verzweifeln und jetzt mit Ankerzentren alles noch viel schlimmer? Und ich finde, die Arbeit ist so wichtig von Save Me, um zu zeigen, hey, das geht, wenn man die Leute von Anfang an fördert. Wenn die Leute mit dem Status hier ankommen, gleich unterstützt werden beim Deutschlernen, bei den Integrationen im Arbeitsmarkt und was da alles ansteht. Und ich glaube, wir brauchen dann generell ein Umdenken. Also ich glaube, man sollte endlich anfangen, hier in Richtung einer konsequenten Aufnahme zu denken und den Leuten von Anfang an irgendwie Zugänge in diese Gesellschaft zu schaffen. Ich glaube, die Gesellschaft würde davon profitieren und wir würden auch eine ganz andere Akzeptanz in der Bevölkerung haben. Aber solange wir Flucht und Migration nur als Problem sehen, und ich zitiere den hoffentlich scheidenden, nein, den aktuellen Innenminister Deutschlands, der ja gesagt hat, die Mutter aller Probleme sei die Migration, das ist totaler Quatsch. Sondern Migration hat es immer gegeben, Flucht und Migration hat es immer gegeben und wir sollen und wir müssen aufhören, sie als temporäres Problem zu betrachten, sondern als etwas, in dem eine ganz große Chance innewohnt. Und wir müssen den Menschen hier Chancen geben, weil sie dann hier Perspektiven entwickeln und wichtige Mitbürger werden, um es jetzt ganz banal zu sagen. Und dazu gibt es meiner Ansicht nach gar keine Alternative.
Was würdest du dir von Save Me in Zukunft wünschen und von wem?
Also ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen aus Krisengebieten hier direkt mit einem Schutzstatus hergeholt werden. Sprich, wir brauchen deutlich größere Zahlen. Ich würde mir wünschen, dass Menschen, die jetzt noch in Flüchtlingslagern feststecken oder festsitzen, besser gesagt, vor allem jetzt auch, wenn ich mir denke an Libyen, dass da möglichst viele Menschen schnell aus dieser unglaublich schlimmen Situation befreit werden. Ich würde mir eine, wie sagt man, menschenzugewandte Debatte wünschen, wobei ich sagen muss, die heißen jetzt nur anders, die Kampagnen. Wir haben eine Seebrücke, wir hatten einen Sommer, wo ganz viele Menschen irgendwie den gesicherten Zugang von Menschen hier auf die Straße gegangen sind, die auch dieses Sterben auf dem Mittelmeer endlich beendet sehen wollen. Und insofern bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass da schon eine Menge passiert. Ich glaube, wichtig ist, dass wir hier nicht zu einem exquisiten Club von Egoisten werden, sondern dass wir die Menschen, die hier abgehängt werden, nicht vergessen.
Und gibt es noch etwas, das du unseren Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
Ich glaube, für Leute, die in dem Bereich Unterstützung von Geflüchteten nicht aktiv sind, kann ich eigentlich nur sagen, hören Sie nicht auf, wach zu bleiben und sich zu beteiligen und widersprechen Sie denen, die vereinfachen wollen und die vor allen Dingen ihr Süppchen auf Kosten von Menschen bereiten wollen, die hierher gekommen sind, weil sie da, wo sie sind, nicht bleiben können. So banal kann man es sagen und würde mir sehr viel mehr den Geist von Offenheit und einer gewissen Gelassenheit wünschen, als diese aufgehetzte und aufgeheizte Debatte, die wir seit mittlerweile, glaube ich, 2 oder 3 Jahren hier aushalten müssen. Das finde ich unerträglich.
Hier ist Laura München. Sie hören die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Unsere Themen heute: Resettlement, ein Umsiedlungsprogramm für Flüchtlinge und das Projekt Save Me in München. Resettlement ist ein Ansatz, den die Vereinten Nationen bereits seit den 50er Jahren verfolgen. Damals ging es darum, Flüchtlingen des Zweiten Weltkrieges zu einer neuen Heimat zu verhelfen. Unter anderem für diese Aufgabe wurde das UN-Flüchtlingshilfswerk, kurz UNHCR, geschaffen. Es ist auch heute noch zuständig für das Resettlement-Programm. Das UNHCR wählt die Flüchtlinge aus, die per Resettlement in Sicherheit gebracht werden. Und der Hochkommissar des UNHCR sucht Staaten, die bereit sind, sich an dem Programm zu beteiligen. Deutschland macht seit einigen Jahren mit beim Resettlement. Für die Jahre 2018 und 2019 hat die Bundesrepublik die Aufnahme von 10.200 Resettlement-Flüchtlingen zugesagt. Geflüchtete, die mit dem Resettlement-Programm nach München kommen, bekommen Unterstützung durch das Projekt Save Me. Ziel ist es, die Flüchtlinge auf ihren ersten Schritten zu begleiten, eine Öffentlichkeit für sie zu schaffen und Resettlement-Strukturen aufzubauen. Dabei geht es unter anderem darum, ehrenamtliche Patinnen und Paten zu finden, die sich um die Geflüchteten kümmern. Außerdem will man politische Entscheidungsträger mit den Problemen der Resettlement-Flüchtlinge vertraut machen. Elif Beiner sprach mit Nina Klofatsch, der Leiterin des Projekts Save Me.
Wie kannst du das Projekt Save Me beschreiben? Save Me ist ein Projekt, was 2008 als Kampagne des Münchner Flüchtlingsrats an den Start gegangen ist und auch sehr erfolgreich war. Damals haben sich viele schlaue Leute gedacht, man muss Deutschland dazu bewegen, auch auf legalem Weg Geflüchtete aufzunehmen. Und im Rahmen dieser Kampagne wurde dann erreicht, dass 2011 Deutschland im Resettlement-Programm von UNHCR eingestiegen ist, rein offiziell. Die ersten Aufnahmen sind schon 2009 erfolgt. Am Anfang hatte das Ganze eher so einen Charakter eines Pilotprojekts, einer Testphase. Und seit 2011 beteiligt sich Deutschland eben regelmäßig mit jährlichen Kontingenten an Aufnahmen über das Resettlement-Programm.
Wie arbeitet denn Save Me heute?
Save Me hat sich im Laufe der Jahre gewandelt. Also anfangs war es tatsächlich ausschließlich Kampagne, bis dann die ersten Aufnahmen erfolgten und dann ist daraus ein Projekt entwachsen. Inzwischen sind wir Anlaufstelle für Geflüchtete, die aus dem Resettlement-Programm nach München kommen, ebenso für Geflüchtete, die über die aktuell laufende humanitäre Aufnahme aus der Türkei kommen, kurz HAP. Beides sind Formen eines legalen Zugangs, ermöglichen leider aber nur einem sehr geringen Teil einen sicheren Weg nach Deutschland. Unsere Arbeit lässt sich im Prinzip in vier Säulen unterteilen. Wir sind Anlauf- und Beratungsstelle für Personen aus genannten Programmen. Das heißt, wir unterstützen in aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen, beraten zum Familiennachzug, unterstützen im Kontakt mit Behörden. Zum anderen sind wir für die Koordination der sogenannten Einreise verantwortlich. Also wir erfahren dann immer von der Stadt München, an dem und dem Datum kommen so und so viele Leute aus dem Resettlement-Programm in München an. Das heißt, wir kümmern uns um eine Erstausstattung für die Leute, die hier ankommen, stellen uns vor, sagen, mit welchen Anliegen sie sich an uns wenden können und versuchen einfach direkt bei der Ankunft so eine grobe Orientierung zu liefern von ihrem neuen Umfeld. Außerdem haben wir ein Patenprogramm, das heißt, wir gucken, dass wir ziemlich bald nach der Ankunft ehrenamtliche Patenschaften vermitteln zwischen Münchnern oder schon länger hier lebenden Personen und eben den neuen Personen, die über die Programme hier ankommen. Und eine vierte Schiene ist die Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnenarbeit, die gerade vor dem Hintergrund unseres 10-jährigen Jubiläums nochmal verstärkt werden soll, weil 2009 die ersten Aufnahmen nach München folgten und wir demzufolge 2019 unser 10-jähriges Jubiläum feiern.
Was unterscheidet denn München von anderen Städten in Deutschland in dem Bezug auf Resettlement und HAP?
Also von München aus ging ja der Startschuss, damit Deutschland sich überhaupt am Resettlement-Programm beteiligt hat. Es gab anfangs, ich glaube, in ungefähr 50 Städten deutschlandweit genau die gleiche Kampagne, die jeweils einen positiven Stadtratsbeschluss erwirkt hat. Die Städte haben sich dafür ausgesprochen, Personen, Geflüchtete willkommen zu heißen. Das hat dann letzten Endes zu der Beteiligung Deutschlands am Resettlement-Programm geführt. Im Laufe der Zeit sind viele dieser Kampagnen eingeschlafen, beziehungsweise haben sich vor dem Hintergrund von 2015 auch in, ich sag mal, klassische Hilfsinitiativen für Geflüchtete gewandelt oder sind ausschließlich Ehrenamtskoordinationsstellen gewesen. München hat so ein kleines Alleinstellungsmerkmal, weil es hier eben ein Resettlement-Netzwerk gibt. Das besteht aus uns, das besteht aus der Stadt München und das besteht aus einem Team von Sozialpädagogen von der Initiativgruppe. Dieses Netzwerk besteht seit 2014. Damals hat man sich eben gedacht, diese Aufnahme erfolgt, das ist schön und gut, aber es müssen auch entsprechende Strukturen geschaffen werden, um quasi die Zeit nach der Ankunft in den jeweiligen Kommunen einigermaßen safe zu gestalten, sage ich mal.
Weißt du, woran das liegt, dass das nur in München der Fall ist?
Dass dieses Netzwerk etabliert wurde.
Genau.
In München leben ganz besonders viele engagierte Leute.
Was sind denn die Schwierigkeiten, vor denen du das Projekt Save Me siehst?
Hui, das ist eine große Baustelle. Also es gibt viele positive Sachen in dem Projekt, also eben gerade dieses Alleinstellungsmerkmal und im Prinzip auch Save Me als Best Practice Beispiel sozusagen. Aber auch wir als Projekt beziehungsweise wir in unserer Arbeitsweise sind natürlich stark damit konfrontiert, wie unbekannt dieses Programm letzten Endes noch ist. Im Prinzip wird auf das Projekt vieles abgeladen, wofür eigentlich andere Stellen verantwortlich wären. Also sowohl auf politischer Entscheidungsebene als auch entsprechende Behörden beziehungsweise zuständige Ämter hier in München. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Resettlement beziehungsweise legale Zugangswege im Rahmen von Aufnahmeprogrammen weitgehend unbekannt sind. Also jeder hat es schon mal gehört, aber keiner ist irgendwie so richtig darüber informiert, was für Rechte dann den Geflüchteten auch zustehen, wenn sie tatsächlich mal ankommen in den aufnehmenden Kommunen. Das führt oft dazu, dass wir viel erläutern müssen, viel erklären müssen gegenüber Behörden, da oft auch eine Uneinsichtigkeit besteht, oft Sachen vermischt werden mit dem Asylbereich. Das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit.
Soweit Nina Klofhardt, die Leiterin von Save Me. Wer genaueres wissen will, der kann sich auf der Homepage des Projektes informieren. www.save-me-münchen.de. Auf Lora München hören Sie die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Resettlement, ein Umsiedlungsprogramm für Flüchtlinge und das Projekt Save Me in München, das sind heute unsere Themen. Flüchtlinge, die im Rahmen des Resettlements nach Deutschland kommen, haben einige Vorteile. Sie erhalten gleich einen gesicherten Aufenthaltsstatus und sie bekommen Unterstützung, zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Viel von dieser Unterstützung leisten ehrenamtliche Patinnen und Paten, die sich bei Projekten wie Save Me engagieren. Ein Beispiel ist Christine Vogel. Sie ist eine der Patinnen bei Save Me und betreut Marcia, eine junge Afghanin, die über Syrien nach Deutschland kam. Christine Vogel kommt ursprünglich aus Berlin und lebt seit mehreren Jahren in München. 2015 ist sie auf das Projekt Save Me gestoßen. Im Gespräch mit Susanne Kraft berichtet sie über ihre Erfahrungen als Patin.
Wie bist du auf das Patenschaftsprogramm von Save Me aufmerksam geworden?
Ich habe ganz klassisch im Internet recherchiert und bin dann auf einen Artikel von der Süddeutschen gestoßen, die so ein bisschen die Flüchtlingshilfe zusammengefasst und kategorisiert haben. Und da war Save Me unter anderem mit dabei. Und die haben mich durch das Patenprogramm am meisten beeindruckt.
Wie wurdest du dann durch Save Me auf den Einsatz als Patin vorbereitet?
Ich hatte 3 verschiedene Workshops. Da ging es in erster Linie darum, was ist eigentlich Asyl und welche Aufenthaltstitel gibt es? Also eher so ein bisschen um die rechtlichen Geschichten. Dann gab es so einen interkulturellen Workshop, dass man sich eben auch darauf vorbereitet, dass der andere aus einer anderen Kultur kommt und jetzt hier auch einen Kulturschock hat mit Sicherheit hier in Deutschland. Und dann gab es noch als allererstes so ein allgemeines Kennenlernen, dass man eben so viele Fragen stellt wie möglich.
Wie sieht es jetzt so aus, eine Begleitung und Betreuung als Patin? Das heißt, wie oft trefft ihr euch? Was macht ihr zusammen? Worin unterstützt du Marcia so im Einzelnen?
Also wir machen eigentlich so ganz alltägliche Sachen zusammen. Das erste Mal haben wir uns im Sommer getroffen. Da sind wir um den ganzen Englischen Garten gelaufen. Ich glaube, das hat 4 Stunden gedauert. Das war sehr schön. Vor allem war das auch etwas, ja, nicht skurril, aber ungewöhnlich, weil es war ein heißer Sommer und sie ist sehr gläubig und ist halt komplett verschleiert und trägt auch sehr lange Sachen. Und ich war neben ihr halt in kurzen Sommersachen. Da haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen die Blicke auf uns gezogen. Aber wir haben uns sofort gut verstanden und danach haben wir uns eigentlich unterschiedlich getroffen. Im Sommer draußen zum Deutschlernen oder ja eher die nicht so schönen Treffen dann bei den Behörden morgens um 8 oder so. Und jetzt treffen wir uns eigentlich fast immer entweder bei ihr zu Hause oder bei mir zu Hause.
Und weil du sagst zum Beispiel Treffen bei Behörden, was muss man sich darunter vorstellen? Also bei was begleitest du Marcia da?
Alles Mögliche ist das, von so einfachen Sachen wie, sie hat jetzt wieder ein Schreiben bekommen, was leider keiner versteht, also auch Muttersprachler nicht, ich jedenfalls nicht, um dann da zu helfen, was die Behörden eigentlich möchten. Dann, als wir das Thema Wohnungssuche hatten, nachdem wir dann endlich eine Wohnung gefunden haben, geht es ja auch um die Erstausstattung. Da bekommt man einen bestimmten Satz vom Staat und auch, ob man die Wohnung überhaupt haben darf, von der Größe her, ob das passt. Und da habe ich sie auch mit aufs Amt begleitet.
Wenn du jetzt so deine Patenschaft anschaust, was würdest du sagen, ist das Besondere für dich, das besondere Erleben, vielleicht auch das Bereichernde, das Positive daran?
Mit Sicherheit die krassen Gegensätze, die wir haben und dann aber auch zur gleichen Zeit die vielen Sachen, die uns verbinden. Wir sind äußerlich komplett unterschiedlich, auch sicherlich vom Charakter her oder von dem, was wir machen. Aber letztlich verbindet uns doch total viel und wir lachen total viel zusammen. Und ich bin auch bei ihrer Familie schon ganz gut angekommen, auch wenn ich die natürlich leider noch nie gesehen habe. Aber die fragen jedes Mal, wenn sie mit ihnen über Skype redet oder so, wie es mir geht und fragen immer nach mir. Und ich würde eigentlich schon mal gerne, so denn hoffentlich Syrien sich irgendwann mal beruhigt, mal mit ihr zusammen zu ihrer Familie und auch in ihre Heimat fahren wollen.
Das heißt, die Familie von Masiha ist weiterhin in Syrien. Sind die da in einem geschützten Bereich oder sind die ebenfalls von den ganzen Auseinandersetzungen bedroht?
Also sie haben ursprünglich in Damaskus gelebt, da leben sie jetzt aber nicht mehr. Wo genau sie leben, weiß ich nicht, aber in einer etwas beruhigteren Region, sag ich mal.
Wie lebt Masiha hier? Hat sie auch eine Arbeit oder ist sie noch sehr mit dem Deutschlernen beschäftigt?
Sie lernt noch sehr viel Deutsch. Sie hat schon sehr viele Levels hinter sich. Leider dauert es immer unheimlich lange, um von einem Kurs in den nächsten zu gelangen. Im Schnitt wartet sie da tatsächlich ein halbes Jahr, wodurch das Deutsch natürlich auch immer wieder verschütt geht. Aber sie ist jetzt, glaube ich, schon auf B2 oder B2 plus. Und ihr Ziel ist es eben, dass sie wirklich diesen C-Bereich da abschließt, wo man, glaube ich, relativ sicher dann Deutsch redet, weil sie ist in Damaskus Arabischlehrerin und Persischlehrerin gewesen. Das heißt, sie hat eigentlich, hoffe ich, doch schon ein recht gutes Potenzial hier, wenn sie dann richtig gut Deutsch redet.
Das heißt, im Moment geht es darum, gut Deutsch zu lernen und sie strebt aber eine pädagogische Tätigkeit, eine Lehrtätigkeit an.
Da weiß sie noch nicht so richtig, weil das wieder problematisch ist mit den Papieren, weil die sind ja natürlich nicht mit hier in Deutschland, die Papiere. Von daher ist es ihre Hochschultätigkeit nicht anerkannt. Das heißt, sie müsste nochmal, ich weiß gar nicht, ob sie nochmal studieren müsste, aber da wird es, momentan interessiert sie sich sehr für den pädagogischen Bereich, auch eher so für Kindererziehung oder so.
Wenn man jetzt mal auf die eher nicht so leichten Momente als Save-Me-Pate schaut, welche Herausforderungen kann es da geben?
Also die größten sind sicherlich immer wieder diese Verzweiflung durch diesen Beamtendschungel, obwohl die Leute an sich, die einzelnen Mitarbeiter, sind wirklich alle ganz nett und ganz herzlich. Aber dieses total unkoordinierte und auch wirklich typisch bürokratische, was einem so viele Steine in den Weg legt und dann eben auch dieses Unverständnis, dass man oft nicht weiterhelfen kann. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist natürlich die Situation bei ihr zu Hause. Also man weiß, die Familie ist da. Ihr Ehemann, den haben wir jetzt glücklicherweise nachgeholt letztes Jahr. Die waren, ich glaube, insgesamt 3 Jahre getrennt. Der ist auch Afghane und ist aber zwischen den Ländern hin und her gereicht worden, weil keines der Länder da unten momentan Afghanen aufnimmt. Das war, glaube ich, mit die schlimmste Zeit, weil ihr Mann wirklich teilweise gar kein Zuhause hatte, gar nicht mehr wusste, nicht mal wusste, in welches Land er soll. Und da dann unterstützen und auch irgendwie sie dahin zu führen, dass sie selber nicht aufgibt und nicht selber sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich fahre wieder zurück. Das war sehr schwer.
Und da habt ihr auch offen drüber gesprochen?
Ja, total. Also ich denke, wir haben von Anfang an ein sehr starkes Vertrauensverhältnis gehabt.
Das zentrale Thema in der Migrationsdebatte ist die gesellschaftliche Integration der Geflüchteten. Wie erlebst du das in deiner Patenschaft?
Das erlebe ich sehr positiv. Eigentlich in beiden Richtungen. Also es gibt eine große afghanische Community hier in München. Da ist sie gut aufgenommen. Das heißt, ich gehe manchmal mit zu denen, wenn irgendwelche Feste oder Essen sind. Andersrum ist sie auch tatsächlich so offen und geht mit aufs Oktoberfest, obwohl sie natürlich als gläubige Muslima nicht trinkt. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in Nürnberg. Wenn ich Partys mache, ist sie immer mit dabei. Also das ist ein Nehmen und ein Geben eigentlich und auch eine Bereicherung.
Was würdest du sagen, wie viel Zeit beansprucht so dein patenschaftliches Engagement? Lässt sich das zum Beispiel mit einer Vollzeitbeschäftigung ohne weiteres verbinden?
Ja, das ist eigentlich kein Problem. Gerade bei Save Me achten die Leute da, die Mitarbeiter sehr darauf, dass eben der richtige Pate ausgesucht wird. Deswegen hatte Masiha oder hat auch immer noch eine zweite Patin, die ist Studentin und hat eben tagsüber ein bisschen mehr Zeit als jemand, der jetzt arbeiten geht, sodass sie dann die ganzen Termine, die eben nicht morgens erledigt werden konnten, noch mitgemacht hat. Für mich in Vollzeit war das schon in Ordnung oder ist in Ordnung. Ob ich jetzt eine Freundin treffe oder Marcia, es ist ja im Prinzip das Gleiche. Das heißt, wir treffen uns einmal die Woche ein paar Stunden. Und klar, in so wichtigen Sachen wie der Wohnungssuche habe ich natürlich schon viel Zeit investiert. Aber das ist mit einer 40-Stunden-Woche absolut zu vereinen.
Wie würdest du jemand, der sich dafür interessiert, ehrenamtlich aktiv zu werden, gerade zu einer Save-Me-Patenschaft motivieren wollen?
Ja, ich würde sagen, dass diese Patenschaft an sich für jeden mit Sicherheit gewinnbringend ist, weil man eben auch was zurückbekommt, weil es intensiver ist. Und wenn man nicht nur punktuelle Hilfe geben möchte, wie jetzt Essen austeilen oder Kleidung austeilen, sondern was Langfristigeres anstrebt, dann macht so eine Patenschaft Sinn. Und ich kenne jetzt nur Save Me oder habe jetzt nur bei Save Me mitgearbeitet. Da ist halt wirklich eine sehr intensive Betreuung. Das heißt, wenn wirklich einer von beiden Seiten irgendwie ein Problem hat oder wenn man nicht mehr weiter weiß, da kann man wirklich ja ständig anrufen und da ist einfach ein sehr enger Kontakt auch.
Was würdest du dir für das Save Me Patenprojekt von der Politik wünschen?
Ich würde mir höhere Resettlement-Zahlen wünschen, weil das ja, wenn man das jetzt mal nüchtern betrachtet, ja auch finanziell deutlich sinnvoller ist, die Leute vorab im Land zu prüfen und sie dann hierher zu holen. Natürlich abgesehen davon, dass es für die Leute natürlich sehr viel sicherer ist, wenn sie geschützt hierher kommen. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch. Und es ist schön, wenn Resettlement zugelassen wird und wenn die Leute hierher kommen. Ich finde es auch wirklich toll, dass die ja, ich sag mal, die monetären Ansprüche von einer Hartz-IV-Person haben. Aber damit ist es ja nicht getan. Also es braucht mehr Unterstützung eben in der Integration und auch viel schnellere Wege von den Behörden, dass die auch alle miteinander arbeiten, weil A weiß nicht, was B macht. Und schnellere Deutschkurse und auch bessere, weil es drängen natürlich ganz viele Anbieter auf den Markt, die das ausnutzen, die einfach nur Kapital daraus schlagen wollen. Da ist kaum Kontrolle, logischerweise, weil die Politik überfordert ist und schnell handeln musste. Da wünsche ich mir ein bisschen mehr Konzept einfach von der Politik.
Gibt es noch was, was du gerne ergänzend sagen möchtest zum Thema Patenschaft oder speziell eure Patenschaft?
Ja, bei uns ist es ideal, also das Ideal einer Patenschaft, weil es einfach sehr schnell eine Freundschaft geworden ist. Ansonsten, was mir wichtig ist, ist, dass wenn wir wollen, dass die Leute hier ankommen und auch wirklich uns verstehen, auch unsere Kultur verstehen, dann müssen wir ja mit ihnen kommunizieren. Und ich gebe ganz ehrlich zu, das ist, glaube ich, fast nur möglich über eine Patenschaft, maximal noch über irgendwelche Freizeitangebote, weil ich denke, ohne Save Me oder ohne eine Patenschaft hätte ich jetzt auch keinen Kontakt zu Marcia gefunden, weil woher auch, da sind zu wenig Schnittpunkte einfach.
Auf Lora München hören Sie die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Bei uns geht es heute um Resettlement, ein Umsiedlungsprogramm für Flüchtlinge und das Projekt Save Me in München. Unter den Flüchtlingen, die vom Resettlement-Programm der Vereinten Nationen profitieren, gibt es auch viele Syrer. Einer von ihnen ist Wasim. Er ist 28 Jahre alt und kommt aus Aleppo, einer der am stärksten umkämpften Städte im Krieg in Syrien. 2014 hat Wasim seine Heimat verlassen. Zunächst fand er Zuflucht in der Türkei. Seit gut einem Jahr ist er jetzt in Deutschland. Hier musste er sich nach seiner Ankunft erst einmal zurechtfinden. In München bekam er dabei Hilfe durch das Projekt Save Me. Warum er aus Syrien weggegangen ist und auf welchem Weg er zu uns gekommen ist, erzählt er jetzt in einem Interview, das Harald Will mit ihm geführt hat.
Wasim, du kommst aus Syrien. Was war denn jetzt der eigentliche Grund, warum du Syrien verlassen hast? War es der Krieg oder gab es einen anderen Grund, warum du hier nach Deutschland gekommen bist?
Nach meinem Studiumabschluss hatte ich nur zwei Richtungen. Entweder nach Ausland gehen oder in Armee gehen und Militärservice machen. Für mich war nur eine Richtung, nur nach Ausland zu gehen. Und das war für mich ja der Grund, warum ich aus Syrien gegangen bin.
Was war für dich so schlimm, an dem Gedanken zum Militär zu gehen, weil du dann vielleicht kämpfen musst in dem Krieg? Oder was war der Grund?
Ja, ich musste kämpfen, ich musste andere Leute töten oder so. Und natürlich kenne ich das nicht. Das war für mich unmöglich.
Du bist jetzt vor einem Jahr ungefähr nach Deutschland gekommen. Auf welchem Weg denn von Syrien nach Deutschland?
Ich bin 2014 vom Syrien in die Türkei gegangen.
Wie, auf welchem Weg denn?
Das war ganz legal. Ich habe meinen Studiumabschluss gemacht und danach konnte ich für 2 Monate
reisen. Deshalb bin ich mit Flugzeug gegangen. Ich habe 3 Jahre in der Türkei gelebt und dann gibt es diese Möglichkeit mit dem UN, die United Nations, ich weiß nicht auf Deutsch, wie heißt das?
Die Vereinten Nationen.
Ja. Und ich musste ungefähr 1,5 Jahre warten und danach, sie haben mir angerufen und sie haben mir gesagt, ja, es gibt eine Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen und möchtest du das? Und ja, das war für mich wirklich eine beste Nachricht und ja, in 2 Wochen war ich in Deutschland.
Du hast gesagt, du musstest dich bewerben. Was musste man da den Vereinten Nationen über sich bekannt geben oder was musste man da angeben?
Ja, man muss die Situation erklären und was hat erlebt oder so und warum muss man nicht in der Türkei bleiben und ja, auf welchem Grund.
Was hast du erklärt?
Ja, für mich zum Beispiel, ja, es gibt eine Sicherheit in der Türkei, nicht ganz super, aber auch, es ist nicht wie Syrien zum Beispiel. Aber ich habe auch einen anderen Grund, weil ich bin eine homosexuelle Person.
Heißt das, du hättest in der Türkei wirklich große Schwierigkeiten gehabt als Homosexueller, glaubst du?
Nicht sehr schwierig, aber zum Beispiel, ich war in einem Hotel mit meinem Ex-Freund und dieser Mann in dem Hotel hat mir, ja, wenn ich wieder einmal sehe, ich werde dir töten oder so, das war wirklich sehr...
Werde dich töten, hat er gesagt?
Ja, er hat so gesagt und ich habe Angst und ich habe meine türkische Freundin gefragt, was soll ich machen? Soll ich in die Polizei zum Beispiel gehen? Und sie haben gesagt, nein, weil die Polizei helfen nicht, wirklich helfen nicht. Und deshalb, du musst ignorieren und versuch nicht zu treffen mit diesem Mann zum Beispiel.
Jetzt kamst du dann nach Deutschland. Wie war so der erste Eindruck? War das auch vielleicht so etwas wie ein Kulturschock?
Das war nicht wie ein Schock. Nein, ich kann nicht so sagen. Ich habe zu viel zum Beispiel gelesen an Deutschland und ich bin ein Fan von Nationalmannschaft sehr lange. Die Geschichte von Deutschland auch, ich habe mich interessiert. Die ersten 15 Tage, ich war in einem kleinen Dorf und das war like, nein, das kann nicht Deutschland sein. Das ist, ja. Ich habe gedacht, dass...
Du warst in einem Flüchtlingslager, glaube ich, ja?
Ja, ja, ich war in Friedland. Es war ein bisschen für mich langweilig, weil es ist, ja, die Leute schlafen um 8 und so und ich war in Aleppo und Aleppo schlafen nicht, es ist so genannt. Und danach in Istanbul und in Istanbul auch, es ist immer gibt es los. Und dann war ich in Friedland, das war um zum Beispiel 7 oder so, gibt es nichts auf der Straße.
Und wie lange warst du in Friedland dann?
Es waren nur 15 Tage. Ja, und danach bin ich nach München gekommen. Und ja, seit einem Jahr bin ich hier in München.
Und wie war die Ankunft in München oder wie war so, waren so hier die ersten Erfahrungen?
Die erste Erfahrung war, ich musste in ein gemeinsames Unterkunft sein und das war für mich ein bisschen schwer, weil ich habe wirklich schlimme Erfahrungen dort, weil die Leute dort waren aus verschiedenen Ländern und ich musste mit den Leuten leben und auch ich konnte nicht zum Beispiel frei sein, ich konnte mehr frei in der Türkei als hier in dieser gemeinsamen Unterkunft. Ja, das war ein bisschen für mich, das war wirklich schwer.
Was war das Schwierige in der Auseinandersetzung oder in dem Zusammenleben mit den anderen Leuten?
Ja, zum Beispiel, ich konnte nicht eine homosexuelle Person sein, wie ich leben möchte. Nein, das war nicht möglich.
Du musstest es verstecken sozusagen, oder?
Ja, ja, ja. Und einmal ein deutscher Freund von mir hat mich besucht und das war wirklich, alle Leute, die haben gesagt, was macht er hier? Und das war wirklich ein bisschen schlecht, ja.
Du warst dann jetzt nur noch eine bestimmte Zeit in der Gemeinschaftsunterkunft. Wie ging es dann weiter?
Ich war in dieser Gemeinschaftsunterkunft 6 Monate ungefähr. Und danach habe ich es gibt eine Beratungsorganisation, heißt Save Me. Und ich habe alle Situationen erzählt. Und sie hat mir einen Rat gegeben, dass im Wohnungsamt gibt es ein Programm für LGBT-Leute und sie können mir helfen.
Aber vielleicht noch erklären, was LGBT ist. Das sind dann die Lesben, Schwulen und Transgender, oder?
Ja, das stimmt, ja. Und ich war dort in diesem Amt, ja. Und die Frau dort hat mir wirklich sehr geholfen. Und in vielleicht 1,5 Monate war ich in meiner Wohnung jetzt.
Wie groß ist jetzt die Wohnung?
Es ist Einzelzimmer, es ist nur ein Zimmer, aber ja, für mich ist es wie ein Schloss. Ja, weil ich kann zum Beispiel hier ich sein. Ja. Meine Freiheit zum Beispiel ist für mich jetzt. Ich kann, was ich möchte, machen. Deshalb, ja, für mich, es gibt kein Problem, zum Beispiel, ob das groß oder klein, ja.
Was machst du jetzt im Moment eigentlich? Du hast in Syrien studiert. Konntest du hier die Ausbildung oder das Studium fortsetzen?
Ja, ich habe in Syrien Wirtschaft studiert und hier musste ich Master machen in Betriebswirtschaft. Aber es gibt ein paar Schwierigkeiten hier mit den Papieren und sowas. Aber gerade mache ich C1 in Deutsch.
Also Deutschkurs C1.
Ja, ich mache einen Deutschkurs C1.
Das ist ein ziemlich hohes Niveau.
Ja, man braucht mindestens C1 in eine Schule zum Beispiel anzumelden oder ja. Vielleicht in einem Monat bin ich fertig mit C1 und gehe weiter danach.
Was möchtest du denn jetzt hier weitermachen? Also du hast gesagt, du möchtest jetzt den Master machen. Was ist so dein Berufsziel hier?
Ja, ich habe zu viel gedacht, um einen Master zu machen oder nur arbeiten oder sowas. Wenn ich die Möglichkeit, diesen Master zu machen habe, ich würde gerne, weil es ist immer besser für Zukunft zum Beispiel und für bessere Arbeit zu finden. Ja, aber wenn es nicht möglich ist, dann möchte ich auch eine Arbeit finden, zum Beispiel auch in meinem Bereich. Und ja.
Also im Bereich von Wirtschaft, oder?
Ja, im Bereich von Wirtschaft, ja.
Du machst ja jetzt schon einen Job, einen Minijob. Wo ist das und wie sind da so die Erfahrungen?
Ja, ich war sehr glücklich mit diesem Job. Ich war auf der Seite vom FC Bayern München, auf Internetseite. Und ich habe gedacht, okay, ich werde eine E-Mail schreiben. Ich mache einen Kurs, einen Deutschkurs und ich möchte einen Minijob machen. Und ich bin ein Fan von Bayern München seit 15 Jahren oder so. Und nach 2 oder 3 Tagen haben mir geantwortet und das war, ja, wir werden dich einladen. Und ich war wirklich, wirklich sehr glücklich. Und ich arbeite bei FC Bayern München Fanshop in Allianz Arena. Und ich habe diesen Traum zum Beispiel, um ein Spiel zu schauen.
Bei einem Spiel von den Bayern zuzuschauen,
ja,
oder?
Ja, und das war wirklich sehr schwer für mich am Anfang, weil es ist ein bisschen teuer für mich. Ja. Und jetzt, ich kann immer die Spiele in Allianz Arena immer sehen und oder zuschauen. Und das war wirklich sehr, wie ein Traum für mich. Und
also weil man als Mitarbeiter des Fanshops dann sozusagen kostenlosen Eintritt bekommt, oder wie ist das?
Ja, normalerweise niemand kann zum Beispiel in das Stadion gehen ohne Ticket. Wenn das Spiel losgeht, wir haben eine Pause und wir können auch live schauen oder zuschauen, ja.
Wie ist denn jetzt eigentlich im Moment dein Aufenthaltsstatus? Also hast du eine Möglichkeit, dauerhaft in Deutschland zu bleiben?
Ich habe 3 Jahre dauerhaft Aufenthalt in Deutschland. Und nach diesen 3 Jahren, wenn ich nicht arbeite zum Beispiel oder so und in Syrien ist besser und gibt es keinen Krieg mehr, ich bekomme keinen Aufenthalt mehr und ich muss zum Beispiel nach Syrien zurückgehen. Aber
möchtest du in Deutschland bleiben oder wie ist der Gedanke, nach Syrien zurückzugehen oder zurückgehen zu müssen?
Ja, es ist immer schwer. Ich wünsche Syrien immer besser und kein Krieg oder so. Aber ich möchte nicht zurückgehen, weil die Situation für homosexuelle Leute wird immer schwer sein. Nicht nur mit der Regierung, aber es auch mit den Leuten. Und sehe das nicht besser.
Du meinst, es wird sich nicht bessern?
Ja. Ja, diese Situation wird es nicht besser sein. Und deshalb, ja, ich sehe meine Zukunft hier, aber ja, ich vermute, dass ich zurück nach Syrien nur reisen oder so, ja, 15 Tage oder ja, mein Heimatland zu sehen, mich zu erinnern. Aber nein, dort leben, ich denke, das ist nicht eine gute Aussicht für mich.
Soweit das Interview mit Wasim, einem syrischen Flüchtling, der über das Resettlement-Programm nach München kam. Das war für heute die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Unsere Themen waren das Resettlement-Programm der Vereinten Nationen für Geflüchtete und das Projekt Save Me in München. Mitgearbeitet haben Elif Beiner, Stefanie Jakob, Susanne Kraft, Glenn Lewis und Harald Will, der auch für die Sendung verantwortlich ist. Am Mikrofon Katrin Südow.